In einer ungewissen Welt ist der Versuch zu maximieren ein Rezept zum Unglücklichsein. Also man wird immer nachher nachdenken, ob es nicht doch noch und so weiter. Die Alternative ist Satisficing, also etwas finden, was gut genug ist. Der glaubt, dass Option A das Beste für die eigene Firma ist, dennoch eine zweitklassige Option B verfolgt. Das ist defensives Entscheiden, wenn es die Person deswegen macht, um sich selber zu schützen.
Jeden Tag treffen wir Entscheidungen, mal kleine, mal große. Nicht immer fällt es uns einfach, uns zu entscheiden. Manchmal entscheiden wir uns sogar falsch. Wie können wir bessere Entscheidungen treffen und auch mal ein Risiko eingehen? Antworten hat der Psychologe und sehr renommierte Entscheidungsforscher Professor Dr. Gerd Gigerenzer. Er ist emeritierter Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und seit 2020 Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz an der Universität Potsdam. Er gilt als einer der 100 einflussreichsten Denker der Welt und seine mehrfach ausgezeichneten Sachbücher wurden bereits in 21 Sprachen übersetzt. Du erfährst in dieser Podcast-Folge, wann du besser auf deine Intuition hören solltest, wie Heuristik dir helfen kann, dich besser und schneller zu entscheiden, wie wir defensive Entscheidungen in Unternehmen verhindern können, was eine positive Fehlerkultur auszeichnet, wie wir mit Risiken besser umgehen können und warum das ständige Maximieren uns einfach nur unglücklich macht. Es lohnt sich definitiv bis zum Ende übrigens dran zu bleiben, denn am Beispiel von Krebsscreening und der Dating-Plattform Parship zeigt Gerd Gigerenzer eindrucksvoll, wieso es wichtig ist, immer mitzudenken und Zahlen und Daten auch mal kritisch zu hinterfragen. Mir hat es die Augen geöffnet und ich bin mir sicher, dir auch. Und damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und jetzt geht es rein in das Gespräch mit Gerd Gigerenzer.
Rebellisch Gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Lieber Herr Gigerenzer, schön mit Ihnen sprechen zu können. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Sie forschen ja zu den Themen Entscheidung und Risikobereitschaft. Und in einem Interview haben Sie mal gesagt, Sie selbst lieben Risiken und gehen auch viele ein. Wann sind Sie zum letzten Mal ein Risiko eingegangen und möchten Sie auch verraten, welches es war?
Ja, also ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, Haie zu füttern, was ich früher gemacht habe. Wenn Sie das als Risiko meinen, es ist wirklich kein Risiko, sondern die Leute haben nur Angst vor den Haien. Ja. Beruflich ist es ganz wichtig, Risiken einzugehen, wenn man Innovation möchte. Ohne Risiko keine Innovation, sondern man bleibt beim Alten. Und der Umgang mit Risiken ist etwas, was man gerade in Deutschland wirklich breiter vermitteln sollte, denn die meisten Menschen verbinden mit dem Wort Risiko Begriffe wie gefährlich, Börse, möchte ich nicht, Angst und kaum Begriffe wie Chance, etwas Neues versuchen und auch die Lust am Wagen und auch am Scheitern und die Möglichkeit, aus Scheitern zu lernen. Also hier haben wir ein bisschen eine negative Risikokultur.
Das stimmt. Wir werden gleich in die Tiefe drauf eingehen. Vorher habe ich aber noch eine kleine Frage für unser kleines Vorabgespräch. Denn seit 2012 präsentieren Sie mit Kolleginnen die Unstatistik des Monats. Also Sie präsentieren wissenschaftliche Zahlen und Fakten, welche von den Medien falsch dargestellt worden sind. Wir zeichnen ja gerade im Monat November auf. Gibt es da schon eine Unstatistik, die Sie uns verraten können?
Also, Sie sollten alle Unstatistiken lesen. Jeder sollte das lesen. Das ist wirklich ein Dienst für jedermann. Man ist ja erstaunt, wie wenig Journalisten geschult werden, um Zahlen zu verstehen, zu hinterfragen. Also, eine der letzten kuriosesten Unstatistiken war die Meldung im Sommer zur Urlaubszeit, dass der Gardasee mehr als halb leer ist. Können Sie sich das vorstellen? Gardasee mehr als halb leer? Sie stehen davor, fahren in Urlaub und dann blicken Sie in eine Untiefe. Nur, während die Medien in Deutschland, in Österreich das gemeldet haben, die Urlauber am Gardasee haben nichts bemerkt. Was war geschehen? Da gibt es eine Messlatte. Und die hatte im letzten Jahr 95 Zentimeter angezeigt und in diesem Jahr nur 40 Zentimeter am gleichen Tag. Okay, das ist über 50% weniger. Ja, aber der Gardasee ist im Schnitt so 160 Meter tief, also 50 Zentimeter weniger. Und nach ein paar Wochen waren die 50 Zentimeter wieder so gut wie normal. Also hier sind so zwei Kerndinge, die wir immer wieder finden. 50% weniger. Man muss sich immer fragen, 50% von was? Eben nicht von der Tiefe des Sees, sondern von dieser Messlatte. Also, alle solche Dinge sind ganz wichtig, um sich nicht hinters Licht führen zu lassen.
Und das ist ja das Ziel, warum Sie das eingeführt haben, diese Unstatistik. Und wie Sie es ja schon gesagt haben, seit 2012 führen Sie das ja. Da kann man im Internet auf jeden Fall einige Kennzahlen und Zahlen entdecken, die von den Medien vielleicht falsch wiedergegeben worden sind. Herr Gigerenzer, wir wollen ja heute ein bisschen ausführlich über unsere Entscheidungskompetenz und Risikobereitschaft sprechen. Und in unserem Alltag treffen wir alle mal kleine, mal große Entscheidungen, wie welchen Partner oder Partnerin soll ich nehmen, welchen Arbeitgeber soll ich wählen oder auch welchen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin soll ich einstellen. Und nicht immer treffen wir die richtige oder die beste Entscheidung, sondern wir ärgern uns vielleicht im Nachgang. Woran liegt es, dass manche Menschen aus ihrer eigenen Sicht sich falsch entscheiden?
Also erstens mal ist es ganz was Natürliches, dass man sich falsch entscheidet. In der Welt ist nicht sicher, sagte einmal Benjamin Franklin, außer dem Tod und die Steuern. Unter Ungewissheit passiert es immer wieder, dass man sich falsch entscheidet. Also du musst dich nicht darüber wundern und irgendwas Falsches im Gehirn suchen, sondern der Punkt ist eher, dass man daraus lernt, aus fehlerhaften Entscheidungen. Und dass man auch den Mut hat, sich überhaupt zu entscheiden, statt es an andere zu delegieren.
Es gibt ja zwei Möglichkeiten, um eine Entscheidung zu treffen oder zu dieser Entscheidung zu kommen. Wir können entweder rational nachdenken, ganz viele Daten und Fakten hinzuziehen, oder wir können auf unser Bauchgefühl hören, auf unsere Intuition. Welchen Weg würden Sie denn uns Menschen empfehlen zu entscheiden, Kopf oder Bauch?
Das ist die falsche Frage, Herr Höhn. Es ist eben kein Gegensatz, Kopf oder Bauch. Normalerweise gehen gute Entscheidungen unter Ungewissheit hin und her. Man hat eine Intuition, was sein könnte. Dann schaut man genau hin, bewusst. Und dann spürt man, da ist was falsch. So geht es hin und her. Zum Beispiel, eine Studie mit 17 Nobelpreisträgern zeigte, dass die meisten von ihnen ihren Durchbruch attribuiert haben auf das Wechselspiel zwischen Intuition und checken, also Daten und Experimenten und wieder Intuition und wieder checken und wieder und wieder und wieder. Der wirkliche Fehler besteht darin, Intuition mit, was es immer ist, bewusstem Nachdenken, das als Gegensätze zu bezeichnen und dann das eine als das Großartige hinzustellen und das andere als das, was man bitte vermeiden sollte. Das ist der große Irrtum.
Okay, das heißt, Sie sagen, wir brauchen beides, aber ich konnte im Vorfeld in meiner Recherche und auch in Ihren Büchern lesen, dass Sie schon Empfehlungen haben, wann es eher auf den Kopf, also auf das Rationale ankommt und wann eher auf das Bauchgefühl. Ja. Mögen Sie das mal den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären?
Also, erstens mal, was ist Intuition? Intuition ist gefühltes Wissen, was erstens auf langjährige Erfahrung beruht. Zweitens, man spürt, was man tun soll, und das geht sehr schnell. Aber drittens, man kann es selbst nicht erklären. Man weiß nicht, warum man das spürt. Also, das ist Intuition. Das heißt, dass in der Regel die Prozesse, die der Intuition zugrunde liegen, die gleichen sind, wie wenn man nachdenkt. Nur werden sie ins Unbewusste weggeschoben, und das ist auch vernünftig so, weil die Aufmerksamkeit, die bewusste Aufmerksamkeit, einfach nur begrenzt ist. Man kann sich auf eine Sache gut konzentrieren, aber wenn eine zweite noch passiert, wird schon schwierig. Und wenn Sie zum Beispiel bewusst die Funktionen Ihres Körpers kontrollieren und dirigieren möchten, dann viel Glück beim Verdauen. Also, Wenn man eine Expertise hat, dann wird ein Teil der Expertise immer unbewusst werden. Also das hat man beim Fußballspieler, das hat man beim Schachspieler. Die Weltklasse-Schachspieler Judith Polgar und Magnus Carlsen haben ihren Erfolg darauf zurückgeführt, auf das Wechselspiel zwischen Intuition und Nachdenken und Üben. Also, wann funktioniert Intuition? Das kann man jetzt daraus sehen, wenn Sie mit einem bestimmten Thema viel Erfahrung haben. Sonst sollten Sie sich nicht auf Ihre Intuition verlassen und nur nachdenken. Aber wenn jemand sehr viel Erfahrung hat, kann Nachdenken schädlich sein. Also, der Weltmeister im Fußball, Gerd Müller, hat einmal gesagt, wenn's nachdenkst, bist eh schon verloren. Und Studien mit Sportlern, die wir und andere durchgeführt haben, zeigen, wenn die Sportler Experten sind, dann ist die erste Option, die ihnen einfällt, in der Regel die beste. Und wenn sie lange nachdenken, werden sie nicht besser, sondern enden dann mit einer dritt- oder viertklassigen Option. Das kann man bei Handballspielern zeigen, das hat man bei Golfspielern gezeigt. Also, wenn eine Person viel Erfahrung mit einem bestimmten Gegenstand hat, wie zum Beispiel ein Golfspieler mit Golfspiel, dann ist die Person gut beraten, auf ihren ersten intuitiven Einfall sich zu verlassen. Das kann man in bestimmten Situationen nochmal durchspielen, bewusst. Vielleicht funktioniert es nicht in der Situation. Dann gehen wir mit dem zweiten.
Aber wie sieht es jetzt bei so Entscheidungen aus, was den Wohnort angeht, was die Partnerin angeht, was den Arbeitgeber angeht? Also wo wir vielleicht noch nicht so 100% die Erfahrung jetzt haben wie in einem Hobby oder wie jetzt der Golfspieler oder der Handballspieler. Würden Sie sagen, dass es dann schon Sinn macht, teilweise auch eine Pro- und Kontraliste zu schreiben und sich so viele Informationen wie möglich einzuholen? Oder sind das auch Entscheidungen, wo wir eher auf unser Bauchgefühl hören sollten?
Ja, wenn man nicht sehr viel Erfahrung hat mit einem Gegenstand, dann sollte man nicht nur auf das Bauchgefühl hören, sondern man sollte dann auch Informationen einführen. Und wenn wir weniger Erfahrung haben, dann sollte man seine Finger loslassen von Intuitionen, die gar nicht gut sein können, weil man keine Erfahrung hat. Das Problem, das ich sehe in vielen Diskussionen über Intuition, ist, dass automatisch Intuition als Gegensatz gesetzt wird von Nachdenken. Das finden Sie etwa in der Psychologie und in der Verhaltensökonomie, in diesen sogenannten Dual-System-Theorien. Also zwei Systeme, und das eine, das ist intuitiv und heuristisch und assoziativ und oft falsch, ja, und das andere und vor allen Dingen schnell, und das andere ist langsam und logisch, und da denkt man nach und so weiter. Und dann wird meistens auch nur gesagt, dass das System 2, also wo man das langsam ist, wo man nachdenkt und so weiter, eigentlich das Bessere ist, und am besten sollte man immer nur diesem folgen. Ja. Das ist ein großer Irrtum, denn hier setzt man aus, dass es Pole wären, wo das eine besser ist und das andere vermeiden könnte.
Ich hatte in meinem Vorfeld, Herr Gigerenzer, hatte ich aber noch so für mich als Zwischenfazit rausgesucht, dass es auch ein bisschen darauf ankommt, ob die Situation, in der wir entscheiden, ob die gewiss ist, ob die uns bekannt ist oder ob die ungewiss ist. Ja. Also ne, entscheiden wir in einem Gebiet, wo wir die Folgen und die Konsequenzen uns erahnen können, oder in einem Bereich, wo alles völlig offen und ungewiss ist. Spielt das nicht auch eine Rolle?
Ja. Also es gibt in der Entscheidungstheorie zwei Begriffe. Der eine heißt Risiko, also Risk im Englischen, und das andere Uncertainty, Ungewissheit. Und in der Entscheidungstheorie ist eine Situation von Risk eine, in der man alle zukünftigen Zustände der Welt abzählen kann, also weiß. Und alle deren Konsequenzen und auch noch die Wahrscheinlichkeitsverteilungen weiß. Solche Situationen gibt es. Sie sind sehr selten. Also Beispiel ist, wenn Sie ins Casino gehen und Roulette spielen. Dann wissen Sie alle möglichen Zustände der Welt, nämlich eine Zahl von 0 bis 36. Nichts anderes kann passieren. Alle deren Konsequenzen und auch deren Wahrscheinlichkeiten. Da können Sie rechnen. In einer solchen Welt brauchen Sie fast nichts, was die menschliche Intelligenz ausmacht. Nur rechnen. in einer Welt von Ungewissheit, das ist die Welt, in der menschliche Intelligenz sich entwickelt hat. Und Ungewissheit kamen in der menschlichen Geschichte vom Wetter, von Naturgewalten, von wilden Tieren und vor allen Dingen von anderen Menschen, wo man nicht wusste, kann man dem vertrauen oder nicht. Ja? Und in einer solchen Welt reicht einfach Rechnen nicht mehr, sondern da braucht man diese menschlichen Eigenschaften wie intelligente Schlüsse, also von Anzeichen. Ja? Ist die Person, schaut mir nicht ins Auge, ja? Kann ich der trauen? Und menschliche Emotionen, und gerade auch soziale Emotionen wie Vertrauen, sich zu identifizieren mit anderen und Gruppen zu bilden, all das braucht man nicht in einer Welt von bekannten Risiken. Und hier braucht man eben auch sogenannte Faustregeln, also Heuristiken. Denn in einer Welt von Ungewissheit, wo morgen nicht das Gleiche ist wie gestern, dann hilft einem Big Data nicht unbedingt. Denn Big Data ist immer aus der Vergangenheit und wenn die Zukunft anders ist, dann liegen sie falsch. Hier ist es oft so, in einer sehr schnell sich verändernden, volatilen Welt, dass nur ein paar Datenpunkte effektiver sind. Nämlich diejenigen, die die neuesten sind. Und da vergisst man den Rest. Also entscheiden unter Ungewissheit folgt anderen rationalen Prinzipien als entscheiden unter Sicherheit. Also Sicherheit ist das, was man als Risk bezeichnet, wo man alles kennt, einschließlich der Wahrscheinlichkeiten.
Haben Sie denn Beispiele für diese Heuristiken, weil die ja eine große Rolle spielen bei der Intuition, beim Bauchgefühl? Also haben Sie da ein paar Beispiele, woran man sich halten kann?
Also da gibt es einmal soziale Heuristiken. Man sieht das, gerade wir sind eine soziale Spezies. Und vieles von dem, was wir wissen und was wir tun, beruht auf einer einfachen Heuristik. Imitiere die anderen. Und ohne Imitation hätten wir nicht die Kultur, die wir haben. Und Imitation ist einfach Kopieren von Verhalten in anderen. Was man aber auch dazu lernt, ist, in welcher Situation man das verhalten soll. Also Heuristiken, ich spreche von einer adaptiven Toolbox, also Werkzeugkiste, mit vielen Heuristiken und dass die Intelligenz dabei ist, gut abzuschätzen, in welcher Situation man zum Beispiel seine Peers imitieren sollte und wann das besser nicht der Fall ist. Anderes Beispiel für eine Heuristik ist Recognition, das heißt Wiedererkennung. Also ein Beispiel. Sie sind in einer Fernsehshow, Wer wird Millionär? Und hier ist die 1-Million-Euro-Frage. Welche amerikanische Stadt hat mehr Einwohner? Detroit oder Milwaukee? Zeit tickt. Was sagen Sie?
Ich würde jetzt Detroit sagen, weil ich die andere Stadt gar nicht kenne.
Genau, und Sie haben recht. Also, Sie haben jetzt gerade eine Heuristik verwendet. Die nennen wir Rekognitionsheuristik. Im Englischen Recognition Heuristik. Sie haben eine Stadt, erkennen Sie wieder, von der anderen haben Sie noch nicht mal gehört. Und jetzt machen Sie den rationalen Schluss, na, Detroit ist die größere. Wenn Sie jetzt Amerikaner wären, hätten Sie von beiden gehört. Und dann können Sie diese Heuristik nicht mehr verwenden. Denn das Interessante an dieser Heuristik ist, dass sie teilweise Ignoranz ausnutzt und nur dann funktioniert. Und wenn es informativ ist, dass wenn es eine Korrelation gibt zwischen Nichtwissen und hier der Größe, dann haben Sie Ihre Million Dollar oder Euro gewonnen. In den Studien, die wir gemacht haben, wenn Amerikaner die Fragen kriegen, sind sie nicht so gut wie die Deutschen. Obwohl die Deutschen weniger über amerikanische Städte wissen. Sehen Sie das? Sie können jetzt mal selber als Deutsche versuchen mit, welche Stadt hat mehr Einwohner, Hannover oder Bielefeld? Jetzt werden Sie länger brauchen, zumindest. Sie können diese Heuristik nicht verwenden. Sie müssen jetzt nachdenken. Was meinen Sie?
Ich hätte jetzt spontan, auf bauchgefühlmäßig auf Hannover getippt.
Ja, haben Sie auch recht in dem Sinn. Wenn Sie diese Frage einem Amerikaner stellen, dann ist es wahrscheinlich, dass der Amerikaner es sofort weiß, genauso wie Sie Detroit gepickt haben, weil wer hat schon mal was von Bielefeld gehört, obwohl es eine relativ große Stadt ist.
Das heißt, Sie würden jetzt auch sagen, dass manchmal bei Entscheidungen es sogar hilfreich wäre, weniger zu wissen.
Ja, das ist ja das Interessante. Es gibt Fälle, wo weniger mehr ist. Das dürfte nach der klassischen Entscheidungstheorie, die immer in Welten lebt, wo man alles weiß, gar nicht passieren. Und die Recognition Heuristik ist ein so ein Beispiel. Und man kann auch die evolutionäre Rationalität sehen. Es gibt Studien mit Tieren wie Ratten, wenn sie Futter bekommen, dass sie schon mal gerochen haben an der Nase einer anderen Ratte und Futter, das neu ist, präferieren sie das erste. Eine ganz eine ähnliche Situation. Das heißt, so eine Heuristik hilft ihnen nicht nur in einer Wer wird Millionär, nun den ersten Preis zu gewinnen, sondern die hilft auch in bestimmten Situationen für das Überleben. Das Wichtigste dabei ist, solche Heuristiken sind nicht universal gültig, sondern ich nenne das im Englischen der ecologically rational, also ökologisch rational, in bestimmten Umwelten, wo zum Beispiel es eine Korrelation gibt zwischen dem Umstand, dass sie nicht wissen, und hier der Größe der Stadt, oder bei dem anderen Beispiel zwischen der möglichen Gefahr, die von einem Futter ausgeht.
Lassen Sie mal auf ein konkretes Beispiel gehen, zum Beispiel Restaurantauswahl oder Urlaubsortauswahl. Denn es gibt ja viele Menschen, die sich sehr viele Informationen machen. Beispiel Urlaubsort oder Hotel. Die schauen sich die Homepage 5 Stunden lang an, schauen sich alle Bilder an, alle Rezensionen, gehen noch auf Vergleichsportale und, und. Also holen sich so viele wie möglich Informationen, um dann eine Entscheidung zu treffen. Was würden Sie sagen? Ist das dann hilfreich, sich so viele Informationen wie möglich über etwas reinzuholen, um sich dann zu entscheiden? Oder macht es nicht da auch Sinn, weil wir ja gar nicht wissen, wie es vor Ort ist, sich dann auch mal aufs Bauchgefühl zu verlassen?
Also hier gibt's unterschiedliche Entscheidungsstrategien. Was Sie beschrieben haben, hier versucht jemand zu maximieren. Also alle Informationen zu finden, um die beste und nichts weniger als die beste Entscheidung zu finden. Das klingt ja eigentlich ganz sinnvoll, zumindest wenn es eine wichtige Entscheidung ist, weil es kostet sehr viel Zeit. Aber dann gibt's halt Probleme. Also wenn Sie am Internet nun Restaurants durchsehen oder Hotels durchsehen, dann sind nach Schätzungen, die wir heute haben, ein Drittel der Bewertungen gekauft und gefälscht. Also ein Problem. Dann sind es natürlich Anzeigen, die nicht so geschaltet sind, dass sie den Wahrheitswert erhöhen, sondern dass sie halt die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie dort enden und hinkommen. Ja. Also maximieren in einer ungewissen Welt ist maximieren, also wirklich das Beste zu finden, gar nicht möglich. Aber man kann mehr Zeit verbringen. Also das, deswegen sage ich, man versucht zu maximieren. Das Gegenteil ist, was man als im Englischen als Satisficer bezieht, also etwas gut Genuges zu finden. Das heißt, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Sie möchten sich eine Hose kaufen. Jetzt können Sie in ein Kaufhaus gehen oder eine Internetseite gehen, alles durchsuchen, dort das beste Produkt finden, aber Sie wissen ja nicht, ob Sie im nächsten Kaufhaus noch was Besseres gäbe. Also gehen Sie ins nächste Kaufhaus. Und dann finden Sie dort vielleicht noch etwas Besseres, aber Sie wissen nicht, ob es nicht in einer Boutique nebenan noch was Besseres gibt. Und so geht es weiter. Und dann ist Ladenschluss und Sie kaufen etwas. Und Sie sind sich immer noch nicht sicher, ob Sie wirklich das Beste gefunden haben. Also in einer ungewissen Welt ist der Versuch zu maximieren ein Rezept zum Unglücklichsein. Also man wird immer nachher nachdenken, ob es nicht doch noch und so weiter. Die Alternative ist Satisficing, das ist dieser englische Begriff, also etwas finden, was gut genug ist. Also nochmal, Sie gehen in ein Kaufhaus oder einen Internetshop und Sie überlegen sich, was will ich eigentlich? Naja, ich möchte eine Hose, die sagen wir mal schwarz ist, die passt und die nicht mehr als 150 Euro kostet. Und dann finden Sie die erste, die passt, die schwarz ist, und die weniger als 150 Euro kosten, und dann kaufen sie sie und gehen Kaffee trinken. Für viele Menschen ist das nicht ertragbar, denn es könnte ja noch etwas Besseres oder Günstigeres geben. Nur, wie gesagt, das geht dann ewig weiter so. Das sind so zwei so Typen, allgemeine Typen. Das kann man dann auch noch aufschlüsseln. Also es gibt ja verschiedene Heuristiken. Also wenn Sie, nehmen wir mal eine andere Situation. Sie sind im Restaurant und möchten etwas bestellen. Wenn Sie versuchen zu maximieren, dann nehmen Sie die Speisekarte, studieren jedes Wort, was dahinter stecken könnte, und jeden Preis und vergleichen alle miteinander und gehen bis auf die letzte Möglichkeit durch. Und dann, wenn Sie Pech haben und es in eine Speisekarte ist, die einer Enzyklopädie ähnelt, dann werden Sie Ihre anderen Gäste ziemlich nerven. Wenn man das nicht möchte, dann gibt es eine Anzahl von Heuristiken. Das eine ist Satisfying. Sie suchen die Kategorie, na, Fisch hatten Sie gestern, das nehmen Sie mal Fleisch oder Pasta. Und dann lesen Sie an und lesen nicht die zwei Seiten Pasta, sondern Sie lesen nur so weit, aha, das klingt doch gut. Und dann bestellen Sie das. Lesen gar nicht weiter. Das fällt vielen Menschen verdammt schwer. Aber Sie haben jetzt Zeit, etwas anderes zu tun, was vielleicht wichtiger ist, mit anderen Menschen zu lesen. Oder eine andere Heuristik ist Imitation. Sie überlegen sich, wer hier am meisten Erfahrung hat. Also jemand, der vielleicht in diesem Restaurant schon öfters mal war. Und bestellen genau das, was die Person bestellt. Ein anderes Beispiel ist, Sie öffnen die Speisekarte gar nicht und fragen den Ober oder die Kellnerin, was er oder sie hier heute Abend essen würde. Fragen Sie nicht, was er Ihnen empfiehlt, weil dann fängt er an zu denken und sagt, also der hat einen leicht bayerischen Dialekt, also haben wir irgendwas in der Richtung und dann geht's schon schief. Sondern Sie fragen, was Sie hier essen würden und dann bestellen Sie das. Und ich habe damit, das ist eine meiner Lieblingsartenweise, ich mache das nur in einem guten Restaurant und ich würde das nie bei McDonald's machen. Und ich habe auch beobachtet, dass Menschen, die das einmal sehen, das oft kopieren.
Wenn Sie das Restaurant angesprochen haben, genau so war ich früher. Ich habe die Menükarten von vorne bis hinten studiert, habe mich dann irgendwie entschieden, aber dann, als das Essen kam, sogar dann wieder bereut, weil ich denke, ah, die andere Speise sah viel leckerer aus oder ist viel größer. Und ich habe mir auch vor einigen Jahren gesagt, Jonas, wenn du die Menükarte liest, lies so weit, bis dir ein Gericht gefällt. Und wenn es dir gefällt, dann nimmst du das und liest auch gar nicht mehr weiter. Das heißt, eine solche Technik habe ich dann für mich auch angewandt und bin auch viel zufriedener damit. Also so, wie Sie es sagen. Würden Sie deswegen auf die Frage, weil die hatte ich mir auch vorher schon mir überlegt, weil ich Sie das auch fragen wollte. Wir leben ja aktuell in einer Zeit, in der wir viel Auswahl haben. Wir können fast von überall aus arbeiten. Also fast jeden Arbeitgeber können wir wählen. Den Kindern, den Jugendlichen wird heutzutage völlig zu Recht auch gesagt, du kannst heutzutage eigentlich fast alles werden. Du musst, das war ja noch vor 30, 40 Jahren anders. Würden Sie sagen, dass diese große Auswahl, diese große Freiheit auf der einen Seite, aber auch ein Fluch sein kann für viele Menschen, weil es halt zu viel ist, zu viel Auswahl ist?
Also wenn es um den Beruf geht, es ist kein Fluch für Menschen, die sehr schnell wissen, was sie wollen mit ihrem Leben. Die auch eine Begeisterung haben. Also jemand will Mathematiker werden oder jemand will Jazzmusiker werden. Es ist ein Problem, die viele Auswahl ist ein Problem für Menschen, die nicht so richtig wissen, was sie wollen. Weil das führt dann dazu, man kann ja nicht einfach irgendwas wollen und dann klappt, sondern man muss ja schwitzen erstmal und man muss, was immer das ist, man muss arbeiten, üben, lesen und so weiter. Und wenn man das nicht ausreichend tut, dann wird man immer nur ein bisschen von was machen und natürlich dann sich nirgends qualifizieren. Das ist natürlich schon das Problem. Und manchmal hilft eines, also ähnlich, was Sie vorher gesagt haben, wenn man lernt, dass man sowieso nicht das Beste wissen kann, sondern versucht, etwas gut zu machen, dann ist man auch zufriedener damit. Und das ist so trivial wie mit dem Essen. Sie können ja nicht wissen, was Ihnen am besten schmecken würde. Geht gar nicht. Ja? Und wenn Sie dieses Problem mal loswerden, wenn Sie Ihr Anspruchsniveau so formulieren, ich möchte etwas, was gut ist und wo ich, also wenn es ein Beruf ist, wo ich mich entsprechend anstrengen kann und daran arbeiten kann. Und ich möchte jetzt nicht nun der Beste im Allen werden. dann haben sie auch mehr Zufriedenheit mit sich selbst. Sie haben etwas erreicht. Sie müssen nicht mit der Fiktion leben, sie müssen der Beste von allen werden. Und man lernt sich auch auf etwas zu konzentrieren. Und wenn man etwas besser versteht, dann hat man auch mehr Lust daran, mehr zu verstehen.
Ist das der Grund, was Sie gerade beschrieben haben, für Menschen, die sich sehr schwierig entscheiden können, dass die eigentlich gar nicht genau wissen, was sie dann wollen, wenn wir also so hin und her gerissen sind, Option A oder Option B, und irgendwie können wir auch auf unser Bauchgefühl gar nicht hören oder wir bekommen es gar nicht mit. Also woran liegt es, dass da viele Menschen Probleme haben, sich für eine Variante zu entscheiden? Was sagt da die Forschung oder Ihre Erfahrung?
Es gibt verschiedene Gründe. Einer ist die Fiktion, dass die Aufgabe ist, das Beste zu finden für einen. Das zweite ist noch was anderes, nämlich die Angst, Verantwortung zu übernehmen. Und das dritte, was damit zusammenhängt, die Angst, Fehler zu machen. Die Angst, Fehler zu machen, das hat man gerade in Deutschland mehr als in den USA, wenn es darum geht, zum Beispiel ein Startup zu machen. In den USA wird jemand, der dreimal gescheitert ist, eher als erfahren angesehen. In Deutschland wird er als hoffnungslos angesehen. Also hier sind verschiedene Motive drin. Also psychologische Motive erstmal, die Angst vor dem Scheitern. Das hemmt viele Menschen. Aber man muss doch erstmal scheitern, um lernen zu können.
Das heißt, Sie sagen, wenn wir keine Angst vor diesen Fehlern haben oder auch vor der Verantwortung, dass wir dann auch schneller entscheiden würden, weil wir jetzt sagen, es ist völlig in Ordnung, Fehler zu machen. Und wenn ich jetzt halt mich falsch entscheide, ist es ja gar nicht so schlimm, weil daraus kann ich wieder lernen und in der nächsten Situation wieder besser entscheiden. Also haben wir ein Problem mit der Fehlerkultur in Deutschland, würden Sie sagen?
Es gibt zwei Arten von Fehlerkulturen, also zwei Extreme. Das eine ist eine negative Fehlerkultur. Das bedeutet, man geht davon aus, dass Fehler nie passieren dürfen. Passiert dennoch ein Fehler, dann versucht man ihn unter den Teppich zu kehren. Gelingt das nicht, dann sucht man einen Schuldigen. Das führt dazu, dass Fehler nicht weniger werden, sondern eher mehr. Und vor allen Dingen, es macht unglaublich Spaß, in einer solchen Fehlerkultur zu arbeiten. Ja? Jeder versteckt sich, niemand möchte Verantwortung übernehmen und das ganze Unternehmen oder was es immer ist, funktioniert nicht. Auf der anderen Seite gibt es eine positive Fehlerkultur und die sieht so aus. Man geht davon aus, dass Fehler passieren. Passiert einer, nimmt man den Fehler als wertvolle Information, um die Ursache zu finden. Nicht entschuldigen, die Ursache. Und dann versucht man, die Ursache zu beseitigen. Und dann passieren weniger Fehler. Und vor allen Dingen, man hat eine Kultur, etwa in einem Unternehmen oder in einer Gruppe, wo man nicht so Angst hat, dass man einen Fehler machen könnte. Und dann wird man irgendwie schief angesehen oder vorgeführt oder am Ende noch gefeuert. Sondern eine Kultur, wo man sagen kann, diese Entscheidung ist schiefgegangen, ich habe einen Fehler gemacht und vielleicht die anderen auch noch mit. Lass uns mal nachdenken, was können wir tun, damit es nicht mehr passiert. Das ist eine positive Fehlerkultur. Wir haben in Deutschland positive Fehlerkulturen in der Cockpitkultur der kommerziellen Luftfahrtgesellschaften wie Lufthansa. Da hat man eine sogenannte Critical Incidents Reporting Stelle, wo kritische Fastunfälle und Ähnliches berichtet wird. Nicht mit der Absicht, irgendeinen Piloten oder Co-Piloten vorzuführen, sondern darüber nachzudenken, was sind die Ursachen? Arbeiten sie zu lange? Ja? Ist und so weiter. Geht die Kommunikation nicht richtig, um das anzugehen? Das ist auch der Grund, warum es so sicher ist, zu fliegen. Wesentlich sicherer als hier auf der Erde zu sein. Am anderen Extrem haben wir viele negative Fehlerkulturen und das finden Sie in den meisten DAX-notierten Unternehmen. Börsennotierte Unternehmen sind, ich habe mit vielen gearbeitet und da herrscht eine ganz andere Stimmung. Also auch wieder mit vielen Unterschieden, aber da finden Sie sehr oft, wenn Sie mit den Leuten sprechen, sagen, man darf hier keinen Fehler machen. Wir haben keine Fehlerkultur. Wenn man Fehler macht, wird man sofort bestraft. Also versuchen wir alles zu verdecken und so weiter.
Und das hat ja auch fatale Folgen, Herr Gigerenzer, denn Sie nennen das Ganze defensive Entscheidungskultur oder eine Absicherungskultur. Mögen Sie das mal erklären, was die Folgen davon sind, wenn Menschen Angst haben, Verantwortung für ihre Entscheidung zu nehmen oder Angst haben vor dem Risiko, was ja entstehen könnte?
Können Sie sich vorstellen, dass ein Top-Manager, der glaubt, dass Option A das Beste für die eigene Firma ist, dennoch eine zweitklassige Option B verfolgt? Das ist defensives Entscheiden, wenn es die Person deswegen macht, um sich selber zu schützen. Wie oft kommt denn das vor? Nun, ich habe mit vielen börsennotierten Unternehmen, internationalen großen Unternehmen gearbeitet und die Entscheider gefragt, entweder anonym oder über eine Vertrauensperson. Denken Sie mal an die letzten 10 wichtigen professionellen Entscheidungen, die Sie getroffen oder an denen Sie beteiligt waren. Wie viele von denen waren am Ende defensiv? Im Schnitt sind es jede dritte, jede zweite Entscheidung. Das heißt, es herrscht eine Kultur in vielen großen Firmen, die Manager dazu zwingt, oder zumindest sehen sie sich gezwungen, sich selbst zu schützen in erster Linie, selbst wenn das eigene Unternehmen leidet, dadurch, dass man zweitklassige Optionen verfolgt. Was sind das für zweitklassige Optionen? Das sind meistens Optionen, etwas, was die anderen auch schon gemacht haben. Also wir wollen doch bitte nicht etwas. Also ich hatte einmal einen Workshop gemacht mit der Regierung einer großen deutschen Stadt. Und ich muss dazu sagen, dass der Staatssekretär das eingeladen hat. Er wusste über meine Forschung. Da saßen dann die 24 Top-Verwaltungsmenschen und Politiker vor mir. Tatsächlich der Minister, 2 Staatsanwälte und der Rest der Hierarchie. Ich habe ihnen erklärt, was defensives Entscheiden ist. Also, dass man denkt, die Option oder auch spürt, wenn es eine Intuition ist, die Option A ist das Beste, aber dennoch diese Option nicht verfolgt. Weil man Angst hat, wenn was schief geht, stehe ich dumm da. Also empfehle ich und verfolge ich eine zweite oder drittklassige Option. Und dann habe ich sie gefragt. Nun, in meinen Studien ist das bei den meisten Behörden, aber auch bei großen börsennotierten Unternehmen der Fall. Könnte es sein, dass es auch bei Ihnen der Fall ist? Und dann haben Sie 2 Dutzend Leute, die vor Ihnen sitzen, die eine völlig unerwartete Frage bekommen und so in Sesseln sitzen mit verschränkten Händen und zurück und irgendwo hinstarren, bis dann eine, und es war eine Frau, und oft sind es Frauen, die da mehr Mut haben, aufsprang und sagt, natürlich haben wir das gleiche Problem. Ja? Wir hatten doch gerade eine neue, innovative Idee und wir hatten auch schon beschlossen, dass wir das angehen wollen. Und dann hat jemand gesagt, wollen wir nicht lieber erst warten, was die anderen Länder tun? Und dann waren alle erleichtert, dass man nichts riskieren musste und keine Verantwortung übernehmen musste. Wo Sie defensives Entscheiden weniger finden, ist bei Familienunternehmen und bei eigener geführten Unternehmen. Das ist das eigene Geld und man plant länger und nicht nur zum nächsten Quartalsreport.
Wie können wir das denn ändern, Herr Gigerenzer? Sie haben ja schon gesagt, wir brauchen in Unternehmen und in Gesellschaften dann eine positive Fehlerkultur. Wir überlegen aber ja auch immer, was kann das Individuum oder wie können auch Menschen dort anders angehen? Und da fand ich ein Zitat von Ihnen super spannend, was vielleicht auch eine Erklärung sein könnte. Denn Sie haben in einem Interview mal gesagt, ich zitiere, ich wette, wenn wir die Hälfte des Geldes von Krebs-Screenings für die Risikoausbildung an Schulen ausgeben würden, würden wir mehr Leute vor Krebs retten. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann dürfen Sie direkt im Nachgang das erklären. Heißt das, dass wir eigentlich mehr Zeit, mehr Geld investieren sollten in Risikoausbildung, also in Risikokompetenz, die zu erwerben? Habe ich das richtig verstanden oder wie möchten Sie das erklären?
Ja, also ich habe das gesagt, ja. Und dahinter steht, dass ich der Überzeugung bin, dass wir zu wenig in Menschen investieren. Und zwar in die Risikokompetenz von Menschen. Das Beispiel, was Sie gerade hatten, das geht über Krebs. Krebs ist eine große Bedrohung der Menschen. Was machen wir? Es gibt im Prinzip drei Wege, Krebs anzugehen. Das eine ist Früherkennung. Und das andere, also Screening. Das andere ist Therapie, also wenn der Krebs schon aufgetreten ist. Und das dritte ist Vorsorge. Vorsorge bedeutet, wenn man Impfstoff hätte, wäre das Vorsorge. Aber es gibt eine andere Form von Impfung, nämlich mentale Impfung. Menschen aufklären und stark zu machen. Also, wir wissen, dass ungefähr die Hälfte aller Krebse durch Verhalten bedingt sind. Also voraus rauchen, dann zu viel zu trinken, dann sich nicht zu bewegen und fettleibig zu werden und so weiter und das Schlechte.
Also, sich nicht eincremen.
Was immer, ja. Wenn wir Menschen aufklären würden und spielerisch, ja, solche schon in der Schule Verhaltensweisen einüben würden, dann könnten wir etwa die Hälfte aller Krebstoten verhindern. Und das, ich habe auch mit Kollegen versucht, ein solches Programm zu institutionieren in Schulen. Das Interesse ist gering, äußerst gering. Man möchte lieber Geräte kaufen oder Medikamente kaufen. Das heißt, was ich meine, ist, wenn man etwa Schulen nimmt, nicht den Kindern sagen, ihr dürft nicht rauchen. Das ist der falsche Weg. Dann rauchen sie sowieso. Sondern man muss ihnen erklären, wie bestimmte Industrie, wie die Tabakindustrie, sie verführt und sie ausnutzt. Was die Tabakindustrie verdient an jeden Tod, Krebs, also Lungenkrebs, toten Körper zum Beispiel. Und das sind ungefähr 10.000 Euro. Das ist das Preisticket. Und ihnen wirklich ganz, oder meine, eine Raucherlunge in die Hand geben, wenn man das sieht. Also, und auch Verhalten einüben, wie zum Beispiel kochen lernen, also die wichtigsten Dinge. Oder Sport betreiben, genauso wichtig. Und wie gesagt, was wir heute tun, ist, wir rufen Menschen zur Krebsfrüherkennung auf. Es ist gerade ein Artikel in einem der top-medizinischen Journals erschienen. Und sie haben über 2 Millionen Menschen, die in randomisierten Studien waren, für die 6 Hauptkrebs-Screening wie Mammographie-Screening, Prostatakrebs-Screening und Darmkrebs-Screening untersucht. Und das Ergebnis war, es gibt keinen Hinweis, dass Mammographie-Screening das Leben verlängert oder ein Leben rettet. Es gibt keinen Hinweis, dass Prostatakrebs-Früherkennung ein Leben rettet oder nicht. Und das Einzige, was sie gefunden haben, ist, dass die kleine die sogenannte Sigmoidoskopie für Darmkrebs nun einen Effekt wahrscheinlich hat. Also man kann hier sagen, die Investition in Krebsfrüherkennung, also Screening, ja, dieses Geld könnte man ja wirklich verwenden, wenn man Krebs bekämpfen würde, um jetzt Menschen stark zu machen und sie aus der Hand der Tabakindustrie, der Zuckerindustrie und allen anderen, die sie verführen, einschließlich ihrer eigenen Peers, rauszunehmen, etwas zu tun. Und das wäre wirksamer als alles, was wir machen. Wir könnten Krebs bekämpfen, aber damit verdient die Industrie kein Euro. Und unsere Politik versteht das offensichtlich auch nicht.
Sehen Sie da eine große Gefahr in der künstlichen Intelligenz, weil die Tendenz geht ja dahin, dass wir uns noch mehr auf Geräte, auf Big Data, auf Technik verlassen bei Entscheidungen und sagen, ne, wir lassen lieber die Maschine, die künstliche Intelligenz, irgendwas errechnen und sagen, ja, das hat doch jetzt hier ein schlauer Computer errechnet, also entscheiden wir uns lieber A, anstatt auf unser Bauchgefühl vielleicht zu hören, was hätte eher B. Also sehen Sie da eine Gefahr, dass wir uns noch mehr abhängig davon machen und dass eigentlich der Weg sein muss, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass wir wieder die Kompetenz erlernen, selbst zu entscheiden, Risiken einzugehen und Verantwortung zu übernehmen. Wie sehen Sie da die Entwicklung?
Also die Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist ein Grund dafür, sich nicht zurückzulehnen, sondern risikokompetenter zu werden, mehr mitzudenken. In den 90er Jahren war der große Traum, dass das Internet etwa uns die Freiheit schafft, die wir in vielen Ländern nicht hatten. auch in Deutschland nicht. Nämlich Information, ehrliche Information an alle. Alle Menschen werden geschützt gegen die Interessen der Industrie, der Politik. Und es war wirklich ein Traum der Freiheit. Ich kann das noch gut erinnern. Und dann ist der Traum langsam in wirtschaftliche Interessen umgemoduliert worden. Das ist heute die Situation, wo wir immer noch Inseln haben wie Wikipedia, die den alten Traum widerspiegeln. Aber die in den meisten Fällen ist es so, dass wir zur Ware geworden sind. Gerade wenn wir nichts bezahlen für Dienste, sind wir die Ware, nicht der Kunde. Und hier brauchten wir wirklich Aufklärung. Wenn Sie das interessiert, ich habe ein Buch darüber geschrieben, das heißt Klick. Ja. Lesen Sie das. Und es geht darüber, über den Menschen in der KI. Also, wir sind heute in einer Situation, wo wir meinen, dass zumindest Digital Natives durchblicken. Nein, nach Studien in Stanford, die den Undergraduates und den Highschool-Studenten Aufgaben gegeben haben, wie hier ist eine Website über Mindestlohn. Also ein politisches Thema. Ist die vertrauenswürdig? Nun sitzt der 20-Jährige vor dieser Website. Wie soll ich das rausfinden? Was machen die? Genau dieselben Techniken, wie man es hatte in der analogen Welt. Wenn man fängt oben an zu lesen und hört unten auf, oh, sieht cool aus und der Autor hatte einen Doktor, also ist es vertrauenswürdig. Merken gar nicht, dass sie in die Irre geführt worden sind. Und hier kann man ihnen die Techniken von Fact-Checkers lernen. Was macht ein Fact-Checker in der Situation? Naja, fängt auch oben an, aber hört sehr schnell auf zu lesen und geht in About Us und dann raus aus der Seite und weiß schon, wo kann man jetzt herausfinden, wer hinter dieser Webseite steckt. Und in diesem konkreten Fall war es eine amerikanische PR-Firma, die ihre Dienste sich bezahlen lassen von der Industrie, die eben keinen Mindestlohn möchte. Und erst dann liest man das Ganze weiter und dann liest man es mit offenen Augen. Also das ist so ein Beispiel für die mangelnde Risikokompetenz, die wir heute haben im Internet. Das könnte man doch jedem beibringen.
Ich versuche jetzt nochmal die Brücke hinzubekommen, Herr Gigerenzer, von Entscheidungen treffen und der Risikokompetenz. Weil was Sie ja jetzt gerade angesprochen haben, ist ja völlig richtig, ne? Dass wir über das Verhalten von Menschen nachdenken und auch anpassen sollten. So wie Sie jetzt gesagt haben, auch der Umgang mit Smart TV, mit Homepages, Faktencheck. Aber wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen muss oder darf, ist es ja oft so, dass wir vielleicht nicht die richtige Entscheidung oder die für uns gute Entscheidung treffen, weil wir nicht das Risiko eingehen wollen oder nicht die Verantwortung übernehmen wollen. Also wie können wir da die Risikokompetenz fördern, dass wir die Risiken auch im Auge haben, aber sagen, ja, ich kenne die Risiken, aber ich gehe die jetzt ein, weil ich glaube, dass diese Entscheidung die richtige ist. Wie können wir das fördern?
Risikokompetenz ist in der Regel eine Voraussetzung für gute Entscheidungen. Denn wenn Sie nichts verstehen, nehmen wir mal das Beispiel mit dem Krebs-Screening, was eine milliardenschwere Verdienst ist. Ja. Wenn man Ihnen sagt, dass Sie, wenn Sie zum Screening gehen, dann reduzieren Sie, also wenn Sie eine Frau sind, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie am Brustkrebs sterben, um 20%. Und dann denken Sie, aha, von 100 Frauen sind es 20. Dann sind Sie halt nicht risikokompetent, weil Sie wissen nicht, dass man sie gerade reingelegt hat. Also die Studien zeigen, dass von 1000 Frauen über 50, also von je 1000 Frauen, die nicht zum Mammographie-Screening gehen, nach 10 Jahren ungefähr 5 am Brustkrebs sterben. Und von 1000, die gehen, sind es 4. Also es ist 1 in 1000. Ja? Aber die verkauft man als 20%. Von 5 auf 4 sind 20%, aber es ist 1 in 1000, also 0,1%. Ja? Also das ist das Erste. Wie man sie reinlegt. Das zweite ist, dass man gut, wo kann man sagen, ja, 1 in 1000 ist nicht viel, aber es könnte ja ich sein. Naja, das Problem ist, dass es Brustkrebstote sind. Aber wenn man auf alle Krebstoten schaut, einzelne Brustkrebs ist kein Unterschied. Das hat man jetzt nicht gesagt. Das finden Sie heute noch kaum in den Broschüren. Wir haben viel daran gearbeitet, also das Haring Center für Risikokompetenz, das leider, dass die Broschüren in Deutschland über Krebsfrüherkennung ehrlicher sind. Wir haben viel erreicht. Also die 20% Reduktion, die ist in der Regel nicht mehr drin. Jetzt steht irgendwas zwischen 1 und 2 in 1000 oder manchmal, dann verlängert man das Intervall von 10 auf 20 Jahren einfach und multipliziert sich, weil es besser aussieht. Dafür hat man auch keine Daten. Also wird in allen Tricks gearbeitet, leider. Man könnte ja auch sagen, wie diese JAMA-Studie, wir haben keinen Hinweis, dass Mammography-Screening das Leben verlängert. Es schadet nur sehr vielen Frauen, weil es oft unnötige Biopsien gibt, die Angst machen, unnötige Operationen von Krebsen, die sie nie entwickeln werden. Also hier könnten wir wesentlich ehrlicher sein und hier braucht man Risikokompetenz, um sich dann entscheiden zu können und zu sagen, da gehe ich jetzt hin oder nicht hin. Also hier schon ein Zusammenhang zwischen den beiden. Und dann sind wir auch wieder bei der Unstatistik, was wir vorher hatten, nämlich der Trick, dass man eine absolute Reduktion durch eine relative ausdrückt, um die Leute zu etwas zu manipulieren, den findet man immer.
Ein tolles Beispiel ist ja von Ihnen auch im Internet nachzulesen, das Beispiel von einer bekannten Online-Plattform, Dating-Plattform. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single. Hört sich auf den ersten Blick erstmal positiv an, aber Sie zeigen es dann in 2-3 Sätzen ganz klar, dass das marginal ist, die Zahl, wo es erfolgreich ist. Ich glaube, es bräuchte 10 Jahre, bis wir bei 50% der Kunden dieser Online-Plattform dann erreicht haben. Also sich das nochmal hinterzufragen, also das finde ich, kam bei mir ganz stark in dieser Recherche raus. Zahlen, die wir bekommen oder auch Themen, die uns verständlich irgendwie dargestellt werden, das erstmal zu hinterfragen oder erstmal da selbst sich ein Bild zu machen. Was heißt das jetzt eigentlich für uns, diese Zahl?
Also das Richtige, das ist ein wunderbares Beispiel zum Mitdenken. Bitte denken Sie mit. Ja? Also das war die Parship-Reklame. Also das kennt ja jeder in Deutschland. Hängt überall, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single. Und das klingt doch toll. Jetzt denken Sie im Moment mit. Alle 11 Minuten ein Single. In der Stunde sind es ungefähr 6. Am Tag mal 24 sind es ungefähr 144. Im Jahr mal 365 sind ungefähr 50.000. Wenn Parship 1 Million Kunden hat, dann sind 50.000 im Jahr 5%, die sie verlieben. Jetzt haben wir mal davon abgesehen, dass man eigentlich 2 dazu bräuchte, zum Verlieben, ja. Okay, aber. Und das sind die eigenen Angaben von Parship. Ich habe versucht, das zu überprüfen. Ich habe mit einigen von diesen Firmen kontaktiert, aber die hüllen sich in Schweigen. Also hier kann man es ausrechnen. Und die Studien, die es gibt, die bestätigen das auch. Ja. Also ihre Chance, wenn sie an solchen Algorithmen geleiteten Partnership-Börsen, sogenannten ernsthaften Partnerbörsen im Vergleich zu Tinder, da ihre paar hundert Euro im Jahr zahlen, dann ist ihre Chance ungefähr 5%. Also es gibt ein paar Glückliche. Ja. Aber die Studien, die wir auch haben, zeigen, dass sie mit konventionellen Mitteln, also wenn sie einfach in den Chatroom gehen und nichts bezahlen, wo sie dann Menschen treffen, die eigene Interessen haben oder auf ein entsprechendes Forum gehen, dann sind ihre Chancen genauso gut. Oder sie besorgen sich einen Hund, ja, und gehen aus Gassi und reden mit anderen Hunden.
Ja.
Aber das ist einfach so ein Beispiel. Nachdenken. Ja. Und übrigens hat Parship, nachdem ich mein Buch Klick publiziert habe, wo das Beispiel prominent ist, diese Reklame eingestellt.
Da sieht man mal Ihre Auswirkungen, wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht, zu den geführtesten 100 Vordenkern auf der ganzen Welt ausgezeichnet. Ich habe noch 2 Fragen, Herr Gigerenzer. Die eine Frage bezieht sich jetzt nochmal auf die Unternehmen, denn Sie haben ja im Hintergrund auch ein Unternehmen, eine Beratung gegründet, Simply Rational, so heißt das Unternehmen oder die Beratung. Und Sie helfen Unternehmen, Entscheidungen messbar zu verbessern. Kann ich Sie da einmal kurz nur fragen, um so ein kleines Appetithäppchen für die Unternehmen oder für die Menschen aus den Unternehmen mitzugeben? Wie kann ich mir das im Alltag jetzt vorstellen? Wie unterstützen Sie die Unternehmen? Wie können wir Entscheidungen messbar verbessern in Unternehmen?
Also nehmen Sie zum Beispiel große Unternehmen. Die haben in der Regel ein Problem mit der Fehlerkultur. Hier ist ein Beispiel. Wir haben mit einem großen Technologieunternehmen im Bereich der Medizin gearbeitet. Die Einladung kam von der CEO, es war eine Frau wieder. Also nach meiner Beobachtung sind es meist eher mehr Frauen, die sich trauen, die Kultur zu ändern und anzupacken als Männer. Die CEO war neu und sie hat genau das erlebt, was ich auch in meinem Buch Risiko beschrieben habe, nämlich jeder schützt sich selbst und nichts passiert und die Entscheidungen sind zu langsam, sowohl die inneren als die nach außen hin und so weiter. Also, was wir machen ist, wir gehen da rein und analysieren die Fehlerkultur und das kann man durch Gespräche machen. Die Fehlerkultur war wieder recht negativ und soweit ist es okay. Die Frage, was macht man dann? Und das hängt dann von der spezifischen Firma ab. In diesem Fall waren zwei Maßnahmen sehr wirksam. Das eine war die Vorbildfunktion der CEO. Die CEO hat sich vor ihre Führungskräfte hingestellt und hat etwa gesagt, die Entscheidung, die wir getroffen hatten, diese Investition, hat sich herausgestellt, war falsch. Sie hat unseren Unternehmen viel Geld gekostet. Ich habe damals dafür gestimmt und die meisten von uns auch. Jetzt nehmen wir uns mal eine Stunde Zeit und überlegen, was haben wir falsch gemacht. Also das sendet ein Signal von oben. Wir dürfen über Fehler reden. Und wir dürfen nicht nur über die Fehler der anderen reden, sondern über unsere eigenen Fehler reden. Und es ist tatsächlich erwünscht, dass wir darüber reden, weil wir möchten es ja nicht mal wieder machen. Das ist ein Beispiel, wie man eine Fehlerkultur ändern kann. Es ist nie einfach. Ja? Also ganz von oben. Zweites Beispiel, völlig anders. Das heißt, man sollte konkrete Zeichen setzen, die einem jeden Tag erinnern über die Fehlerkultur. Was in dieser Firma, was wir mit denen gemacht haben, war Folgendes. Kennen Sie Monopoly?
Ja.
Ja. Da können Sie ins Gefängnis kommen. Und dafür gibt es eine Gefängnisfreikarte. Da können Sie wieder rauskommen, wenn Sie drin waren. Also, die CEO hat an alle Führungskräfte eine Gefängniskarte verteilt. Mit der Aufforderung, wenn Sie ein Risiko eingehen für das Unternehmen und es geht schief, geben Sie die Karte ab, keine Fragen gestellt. Das ist ein Signal. Und sie hat Ihnen gesagt, legen Sie die Karte immer auf Ihren Schreibtisch. Und das sendet nicht nur ein Signal, dass man etwas riskieren sollte für die Firma, statt sich selber zu schützen, dass nichts passiert, sondern man stellt auch völlig andere Fragen. Wenn bei einer Führungskraft die Karte über Jahre liegt auf dem Schreibtisch, dann fragt man, stellt man andere Fragen. Also das sind so ein Beispiel für ganz konkrete Maßnahmen, die man angehen kann, aber die muss man natürlich auf die Firma und das Klima zustimmen. Und man muss sich auch klar sein, diese negativen Fehlerkulturen, das defensive Entscheiden, die sind oft seit Jahren praktiziert. Und die Kultur muss man brechen.
Ja, fand ich jetzt immer cool, die zwei Praxisbeispiele. Und mit Blick auf die Uhr, Herr Gigerenza, unsere abschließende Frage in unserem Podcast ist gemäß unseres Mottos, denn unser Motto ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern wir müssen es einfach nur anders machen. Was würden Sie sich wünschen von Menschen, von Unternehmen, das, was gerade spontan Ihnen in den Kopf kommt, was sollten wir zukünftig anders machen? Gibt es da so eine Sache, die gerade spontan Ihnen in den Kopf kommt, die Sie sich wünschen, die wir zukünftig anders machen sollen?
Also wenn es um Unternehmen geht, dann etwas zu tun, um die eigenen Führungskräfte risikokompetenter zu werden. Und das heißt auch dann, dass man sich nicht so verstecken muss und dass man mehr Spaß an der Arbeit hat und dann auch wahrscheinlich länger im Job bleibt. Und das Gleiche kann man in anderen Bereichen auch machen. Also als Einzelperson kann man ein bisschen experimentieren mit eigenem Leben. Also wenn Sie alles maximieren wollen, dann fangen Sie mal im Restaurant an. Das ist ungefährlich, einfach mal den Ober zu fragen, was er hier heute essen würde. Und das bestellen. Und dann werden Sie erfahren, oh, das funktioniert ja.
Und ich denke, und es hat auch noch lecker geschmeckt.
Ja. Und wenn man so die gleiche Maximierung Ideen hat bei wirklich wichtigen Entscheidungen, zum Beispiel den richtigen Partner zu finden und man dann denkt, man muss den Besten und den Allerbesten und nichts weniger als den haben, ja, und dann ewig sucht, was ja auch durch Online-Dating ermuntert wird, weil man so viel Auswahl hat. Und wenn man hier sucht und dann jemand findet, in dem man sich verliebt, aber dann immer noch weitersucht, weil man ja auf Tinder ja nur links oder rechts machen kann, und dann sich nicht wirklich einbringt in die andere Person und nicht versteht, dass man etwas tun muss und auch eine emotionale Bindung, ja, statt einfach noch was Besseres zu suchen, dann ist Maximieren das Rezept zum Unglücklichwerden.
Nochmal schön, dass Sie es jetzt so am Abschluss nochmal auf den Punkt gebracht haben. Und wir konnten ja heute nur in aller Kürze Ihr Thema, Ihr Forschungsgebiet, was ja wirklich über Jahrzehnte gegangen ist, nur leicht anreißen. Das heißt, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen oder auch Zuschauer und Zuschauerinnen, im Internet gibt es natürlich noch viel mehr von Ihnen. Einfach mal unter Professor Dr. Gerd Gigerenzer schauen, da wird ganz viel angezeigt. Sie haben unzählige Bücher geschrieben, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Ihr aktuelles Buch gibt es derzeit noch auf Englisch, wahrscheinlich in Zukunft dann auch auf Deutsch. Die Intelligenz der Intuition, also da geht es nochmal mehr um das Bauchgefühl für alle, die sich interessieren. Und, das haben wir ja gerade auch angesprochen, Ihr Unternehmen im Hintergrund, Simply Rational, auch da kann man sich mal etwas anschauen. Und die Unstatistik des Monats, die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Auch da haben Sie sogar ein Buch zugeschrieben. Also auch da gibt es ganz viel Infomaterial. Herr Gigerenzer, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Es war wirklich sehr schön, sich mit Ihnen da auszutauschen.
Es war mir eine Freude und denken Sie mit.